Ich wünsche mir das schon die letzten Jahre. Ich wünsche mir einen Mut, mutig sein, Mut zur Reform. Wir müssen eine Veränderung einfach haben in der Sozialversicherung, um hier die Finanzierung auch über die nächsten Jahre und teilweise Generationen hinzukriegen. Hier muss was passieren und jede Reform bedeutet auch Einschnitte. Das muss jedem klar sein, aber man muss den Mut haben, diese Reform mal anzupacken. Und das würde ich mir wünschen für 2026, dass wirklich jeder mutig ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die Führungsverantwortung oder unternehmerische Verantwortung haben und dementsprechend Fragen im Personalbereich beantworten können müssen. Heute geht es um das Thema Jahreswechsel 2025-2026 und hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema gesetzliche Veränderungen, die auf Sie zukommen. Ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Klassik und meine Gäste sind einmal Stefan Jung.
Grüß dich, Kai.
Teamleiter für den Bereich Beiträge und Versicherungen bei der IKK Klassik. Und remote ist bei uns Carsten Mattis, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Beratung für Unternehmen in der Wirtschaftskanzlei Badke und Grünberg in Dresden. Hallo, Carsten.
Hallo in die Runde.
Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, starten wir in unseren Jahreswechsel. Stefan, du bist Experte im Bereich Sozialversicherung, Versicherung und Beiträge. Alle Jahre wieder haben wir entsprechend Veränderungen in der Gesetzgebung. Was haben denn die Jahreswechselseminare bei dir gebracht?
Ja, einmal viel Arbeit natürlich hat es gebracht, aber wir waren auch sehr, sehr erfolgreich. Wir haben über 7000 Teilnehmende gehabt an meinen Online-Seminaren. IKK Klassik bietet ja immer im Laufe des Jahres Online-Seminare an. Diesmal waren es 8 Stück zum Jahreswechsel. Ja, und wie gesagt, 7000 Teilnehmende hat uns Spaß gemacht. Es freut uns auch natürlich, dass es wirklich so angenommen wird. Die Themen waren diesmal sehr, sehr politisch. Es ging natürlich einmal um die Beitragssatzstabilität in der Kranken- und Pflegeversicherung. Da wurden ja Arbeitskreise gebildet. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis, war hier das große Stichwort. Und da gab es natürlich schon einige Vorschläge. Und wir sind mal sehr gespannt, was da wirklich ganz konkret 2026 draus wird.
Du hast es angesprochen, Thema Beitragssatzstabilität, Finanzierung, Kranken- und Pflegeversicherung waren ein wesentliches Stichwort. Was wird dort kommen?
Ja, wir in der gesetzlichen Krankenversicherung kämpfen halt immer noch darum, dass die staatlichen Leistungen, die wir im Auftrag des Staates wahrnehmen, wie zum Beispiel die Versicherung der Bürgergeldempfänger, dass die auch dementsprechend finanziert werden. Und unser Spitzenverband hat wirklich hier auch den Bund verklagt auf eine 10-Milliarden-Klage, weil wir einfach nur ein Drittel der Kosten für jeden Bürgergeldempfänger, nur ein Drittel der Kosten zurückerstattet bekommen. Das heißt, wir bleiben auf den Kosten hängen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und dementsprechend hoffen wir auch, dass der Staat sich auch um diese gesellschaftliche Aufgabe kümmert.
Das bedeutet ja im Umkehrschluss oder in den Zwischentönen, so will ich das mal sagen, dass wir ein Finanzierungsproblem schon grundsätzlich in der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Wie sieht es bei der IKK Klassik in Zukunft mit der Finanzierung aus?
Also wir können zum Glück und voller Stolz sagen, dass unser Beitragssatz zum 1.1. stabil geblieben ist. Trotzdem müssen wir natürlich auch haushalten. Wir haben eine Ausgabensteigerung von über 8%. Und das muss natürlich in irgendeiner Form auch gegenfinanziert werden. Also wir warten wirklich darauf, dass der Gesetzgeber hier konkrete Änderungen bezüglich der Beitragssatzstabilität ja einbringt.
Okay. Und auf der anderen Seite, die Stichwort Pflegeversicherung ist auch ein Sozialversicherungszweig, in dem sich etwas zu tun hat, so muss man ja sagen, oder zu tun muss. Was genau ist da geplant oder umgesetzt worden?
Also auch hier heißt es klipp und klar, hast du keine Vision, bilde eine Kommission. Die Kommission tagt schon, hat sehr, sehr revolutionäre Vorschläge schon gemacht. Hier geht zum Beispiel darum, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben auf die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Es geht darum, dass auch Minijobber oder der Arbeitgeber für Minijobber zukünftig 3,6% Pflegeversicherungsbeiträge zahlen soll. Oder man will sogar die Einnahmeseite ausweiten auf Kapitaleinkünfte, Mieteinkünfte etc. Also wirklich die Einnahmeseite muss hier einfach gestärkt werden, weil allein im Jahr 2026 rechnet man mit einem Defizit von über 1,1 Milliarden Euro.
Das ist ja ganz beträchtlich. Allerdings, die Vorschläge, die du angesprochen hast, sind ja schon durchaus sehr vielfältig, um an der Stelle auch ein bisschen Gestaltungsspielraum dann letztendlich für den Sozialversicherungszweig der Pflege dann auch zu schaffen. Genau. Nun haben wir ja auch für die letzten Wochen Veränderungen in Grenzwerten gehört oder gelesen. Das Thema Mindestlohn ist auch ein stetiges Thema. Wie sieht's da aus? Was wird passieren?
Der Mindestlohn steigt an oder ist angestiegen auf 13,90 Euro. Im nächsten Jahr, also 2027, gibt es die nächste Steigerung auf 14,60 Euro, sodass man fast schon die 15 Euro erreicht hat, die ja immer wieder von verschiedenen Seiten politisch gefordert werden. Jede Erhöhung des Mindestlohnes hat neuerdings ja Auswirkungen auf die Geringfügigkeitsgrenze, auf die Minijobs. Drum haben wir 2026 die neue Grenze von 603 Euro für einen Minijob. Und 2027 sogar schon auf 633 Euro.
Das bedeutet also für den Arbeitnehmer natürlich eine schöne Situation. Also an der Stelle mehr verfügbares Einkommen, würde ich mal so sagen. Auf der anderen Seite für die Arbeitgeber natürlich eine Zusatzfinanzierung. Und wenn dann natürlich noch neue Pflegeversicherungssituationen hinzukommen, verändert sich natürlich verändern sich ja die Lohnnebenkosten, also an der Stelle.
Genau. Also man muss immer klipp und klar sagen, ein Minijob ist für den Arbeitgebenden weitaus teurer, in Anführungszeichen, weil die Beitragslast höher ist als der normal versicherungspflichtige Beschäftigte.
Ja. Das heißt, da sind wir bei einem durchschnittlichen Beitragssatz ja zumindest bisher 28% gewesen und in Zukunft dann möglicherweise über 30. Mhm. Und bei einem Pflichtversicherten sind wir ja knapp über 20.
Genau. Ja. Richtig, dann kommt noch die Pauschalsteuer zum Beispiel dazu, sodass man bald eigentlich beim Minijobber von 34-33% schon sprechen kann, mit Umlagen sogar noch höher. Also wie gesagt, eine erhebliche Mehrbelastung für Arbeitnehmende.
Wenn wir die Mindestlohnsituation haben, Veränderung auf 13,90 bzw. 14,60 im nächsten Jahr, ist das natürlich die eine positive Veränderung. Auf der anderen Seite hat es ja auch seinen Sinn, dass es Mindestlöhne gibt. Thema Schwarzarbeit ist natürlich ein wesentliches Verhinderungsthema in dem Zusammenhang. Welche Änderungen gibt es da? Worauf ist zu achten aus Arbeitgebersicht?
Also hier will der Gesetzgeber 2026 richtig Gas geben. Der Zoll bekommt ganz neue Möglichkeiten. Er wird zum Beispiel zukünftig auf die Baustellen oder auf die Schwarzarbeit gefährdeten Branchen mit einem Fingerabdruckscanner gehen, um wirklich auch zu prüfen, ob derjenige, der vor Ort arbeitet, auch derjenige ist, der angemeldet ist. Dann wird der Branchenkatalog geändert für Schwarzarbeit gefährdete Branchen. Und da kommen, das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, unter anderem die Friseur-Kosmetikerinnung mit rein. In diesem Zusammenhang aber auch die ganzen Nagelstudios werden hier mit angesprochen, die Barbershops werden hier mit angesprochen. Und die haben zukünftig ja ganz andere Pflichten. Einmal müssen sie Sofortmeldung erstellen, also sie müssen die Arbeitnehmenden anmelden, bevor überhaupt die Beschäftigung aufgenommen wird. Und sie müssen natürlich den Mitarbeiter darauf hinweisen, dass er jederzeit seine Ausweispapiere dabei hat, sodass wirklich, wenn eine Überprüfung kommt, der Zoll wird verstärkt überprüfen, jederzeit jeder Mitarbeitende sich ausweisen kann. Ansonsten gibt es hier erhebliche Bußgelder.
Also gibt es auf der einen Seite Verpflichtungen für den Arbeitgeber oder im Stichwort Sofortmeldung, wie du es angesprochen hast, und auf der anderen Seite für die Arbeitnehmenden aber genauso, dass die halt Dokumente dabei haben.
Genau, richtig. Und jeder Arbeitgeber oder der Arbeitgebende muss natürlich auch schriftlich darauf hinweisen, seinen Arbeitnehmer, dass er verpflichtet ist, jederzeit seine Ausweisdokumente vorzeigen zu können. Und ich habe mit der Friseurinnung in Düsseldorf darüber gesprochen. Man hat zwar mehr Pflichten, aber dadurch, die sehen es sehr, sehr positiv, weil dadurch wird natürlich auch eine gewisse Gerechtigkeit erzeugt, dass halt Schwarzarbeit vermieden wird.
Ja, fragen wir mal unseren Arbeitsrechtsexperten zu dem Thema. Carsten, wie sieht's denn mit dem Thema Schwarzarbeit oder Verhinderung von Schwarzarbeit unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten aus?
Ja, also für mich ist eigentlich im Wesentlichen einmal natürlich die Aufnahme der plattformbasierten Lieferdienste plus Friseurhandwerk hat natürlich noch eine weitere Aspekte in arbeitsrechtlichen Gesetzen, wird häufiger mal auf das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und die Branchen verwiesen. Und dann sind halt Erleichterungen für diese Branchen nicht möglich oder es gelten zusätzliche Pflichten. Und da würde ich einfach nur im Wesentlichen zwei Themen anpinnen. Das ist einmal das Nachweisgesetz, das im Grundsatz einen Nachweis von wesentlichen Arbeitsbedingungen in Textform erlaubt und nicht schriftlich. Das ausgenommen sind halt die Branchen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Also das ist ein wichtig, dass man wissen muss, was braucht noch den schriftlichen Nachweis. Und das zweite ist die im Mindestlohngesetz verankerte Pflicht zur Dokumentation von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit, die spätestens nach 7 Tagen zu dokumentieren ist. Und das gilt vor allem, also es gilt für einen Minijob auf der einen Seite und es gilt halt für die Branchen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Also da erweitert sich quasi die Aufzeichnungspflicht für die Branchen, die hinzugekommen sind, also Lieferdienste, plattformbasierte und Friseur und Forstwirtschaft fällt raus.
Also dann haben wir auch die Einordnung aus dem Arbeitsrecht, die Stefan ja sozialversicherungsrechtlicher eben auch schon bewertet hat. Ja, eine wesentliche Änderung zum Jahreswechsel ist ja auch im Bereich des Mutterschutzgesetzes, wo wir auch eine Kombination zwischen Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht auch haben. Stefan, wie sind da die Veränderungen einzuordnen?
Ja, also hier sind wir wirklich als IKK-System, als IKK-Klassik stolz drauf, dass wir hier geschafft haben, Mütter, die eine Fehlgeburt erlitten haben, einfach auch wirtschaftlich abzusichern. Ja, bis jetzt war es wirklich so, dass Fehlgeburten gar nicht berücksichtigt worden sind. Ja, und hier ist ja wirklich ein psychischer Schaden eingetreten durch so eine Fehlgeburt. Bei der Mutter natürlich auch beim Vater, aber überwiegend bei der Mutter. Und dementsprechend gibt es jetzt eine finanzielle Absicherung und zwar schon ab der 13. Schwangerschaftswoche, also ab dem 4. Monat so ungefähr. Wenn dann eine Fehlgeburt erlitten wird, ist man 2 Wochen grundsätzlich, will ich sagen, krankgeschrieben, aber man kann 2 Wochen eine Mutterschutzfrist hier in Anspruch nehmen, ist wirtschaftlich abgesichert, ab der 17. Schwangerschaftswoche sogar schon 6 Wochen und ab der 20. Schwangerschaftswoche 8 Wochen. Und das ist wirklich revolutionär, sodass zum ersten Mal dieser Personenkreis oder dieser Tatbestand hier auch endlich abgesichert ist.
Das ist dann ja schon eine Unterstützung dann auch für die Frauen an der Stelle oder unter diesen Belastungssituationen. Gibt es dort arbeitsrechtlich etwas zu beachten oder zu ergänzen, Carsten?
Also das Thema ist, glaube ich, ist umlagefinanziert. Das kann man Arbeitgebenden also sagen, es kostet nicht mehr. Und ansonsten bin ich nur stolz, dass ich bei euch bin, weil ich habe zwar darüber referiert, dass das kommt, ich wusste aber nicht, dass es IKK Classic getrieben oder zumindest eingebaut, also initiiert ist. Und deswegen, ich freue mich, finde es eine super Entwicklung.
Dann ist das ja quasi eine Weiterbildungsveranstaltung hier.
Danke dafür.
Eine weitere Veränderung zum Jahreswechsel, Stichwort Saisonarbeiter, ist nochmal etwas, Stefan.
Ja, das finde ich also auch wirklich interessant, weil hier gibt es eine Änderung im Bereich der Kurzfristigkeit. Grundsätzlich heißt es ja, eine Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei, nicht versicherungspflichtig, wenn sie kurzfristig ausgeübt wird. Hier ist die Grenze 3 Monate oder 70 Arbeitstage und es darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden. Und jetzt hat man für den Personenkreis der Landwirte, aber nur ganz spezifisch wirklich Landwirte, keine anderen, hat man gesagt, wir erweitern diese Frist auf 90 Arbeitstage.
Okay, das heißt, es ist großzügiger gehandhabt.
Also zum ersten Mal in der Geschichte der Sozialversicherung, zumindest seit ich dabei bin, gibt es für eine Klientel eine Ausnahmeregelung. Und das finde ich natürlich revolutionär.
Gibt es dazu, wie soll ich das nennen, eine Begründung oder eine Zielsetzung? Oder warum macht man so etwas?
Gut, man weiß natürlich nicht, es war ja ein großer Landwirtschaftsgipfel. Mhm. Ob das die Forderung der Arbeitgeberverbände der Landwirte gewesen ist, natürlich. Ja, am Anfang wird der Spargel geerntet, danach kommen die Erdbeeren, dann kommen die Kartoffeln. Und dementsprechend kann man natürlich über einen längeren Zeitraum praktisch jetzt hier befristete Verträge machen. Voraussetzung immer, es darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden.
Okay. Nun haben wir ja auf der einen Seite über Veränderungen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich jetzt ja schon geguckt. Das Thema Rente oder Rentenversicherung ist natürlich ein riesengroßes Thema, was sich auch zum Jahreswechsel verändert hat.
Also das Rentenpaket ist ja durch und dieses Thema hat auch wirklich die Arbeitgebenden während des Seminars am meisten beschäftigt. Also hier haben wir auch am meisten Rückfragen zu bekommen. Mhm. Ja, Thema Aktivrente zum Beispiel wird ja eingeführt, aber natürlich auch Stabilisierung des Rentenniveaus, Frühstarterrente und natürlich auch die Kindererziehung oder die Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei Mütter oder bei Kindern, die vor 1991 geboren worden sind.
Was steckt denn hinter der Aktivrente?
Ja, die Aktivrente, hier hat sich der Gesetzgeber Folgendes ausgedacht, aber es betrifft, das muss man ganz klar sagen, es betrifft nur Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, sprich ab Baujahr 1964 das 67. Lebensjahr. Alle vorzeitigen Renten sind hiervon nicht betroffen. Mhm. Und das wird leider oft falsch gelesen in der Praxis, also es geht wirklich nur um Regelaltersgrenze. Hier ist unabhängig davon, ob die überhaupt eine Rente kriegen, die müssen nur ein Alter erreicht haben und dann dürfen die in einer Beschäftigung und nur in einer Beschäftigung 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen, ohne dass in irgendeiner Form diese Einkünfte auf andere Einkünfte mit angerechnet werden.
Du sagtest nur in einer Beschäftigung, das heißt selbstständige Tätigkeiten oder Honorarsituationen,
Freiberuflich
sind ausgeschlossen.
Genau.
Was ist das Ziel?
Es geht natürlich darum, den Fachkräftemangel in Deutschland zu beheben. Mhm. Und wir machen auch immer auf unseren Seminaren eine Arbeitgeberumfrage, wo halt gefragt wird, sind Sie der Meinung, dass diese Maßnahme Beschäftigung im Alter fördern wird? Und da sagen 2/3 bei jedem Seminar ja. Unsere Beschäftigten, die jetzt in Rentenalter übergehen, würden länger arbeiten, wenn es finanziell attraktiv wäre. Mhm. Man muss aber hier sagen, hier geht es wirklich nur um die Steuerfreiheit. Das ist ein steuerfreier Betrag. Es geht nicht um die Sozialversicherungsfreiheit. Der beschäftigte Rentner muss immer noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen.
Okay. Was sagt denn jetzt der gemeine Rentner denn dazu? Ist das denn tatsächlich so gewollt auch, dass die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen auch tatsächlich länger arbeiten wollen? Was ist die Einschätzung aus eurer Sicht?
Ja, natürlich, wir müssen ja den Fachkräftemangel in irgendeiner Form entgegenwirken. Mhm. Also für den Arbeitgeber ist es natürlich ein großer Vorteil, dass er seine Fachkräfte, ja das Fachwissen, darum geht es ja in erster Linie, die wirklich bei sich behält. Und für den Rentner ist es natürlich ein fließender Übergang, indem er sagt, lass mich schon noch mal 1 oder 2 Jahre Rente bekommen. Die Rente wird ja nicht mehr gekürzt, plus Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung, steuerfrei, halt nur sozialversicherungspflichtig.
Okay. Aus arbeitsrechtlicher Sicht, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, beziehungsweise welche Gedanken sind zu beachten?
Ich kann es halt aus der arbeitgebenden Sicht beurteilen, weil das sind unsere Mandanten und ich weiß, dass es da ein Riesenbedürfnis danach gibt, also auch gewisses Know-how in dem Unternehmen zu halten und das natürlich auch attraktiv anzubieten. Und von daher glaube ich schon, dass das ein super Baustein ist, das zu ermöglichen. Aber den Einwand oder das, was Stefan gesagt hat, das gilt halt erst ab Erreichen der Regelaltersgrenze. Das ist halt ein wichtiger Punkt, der nicht übersehen werden darf.
Was ist denn vertraglich mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder Rentnerinnen denn zu beachten, Carsten?
Also wir sagen mal, im Wesentlichen grob oder sagen wir im Schnitt üblich ist vereinbart, dass ein Arbeitsverhältnis endet mit Erreichen der Regelaltersgrenze. So, und ab dem Zeitpunkt ist dann auch tatsächlich Schluss. Und was wir bis jetzt zur gesetzlichen Neuregelung, die dann am 1. Januar 2026 greift, nur hatten, war die Möglichkeit, dieses Ende hinauszuschieben. Also ich konnte eine Vereinbarung treffen, dass das nicht mit Erreichen der Regelaltersgrenze in dem Moment endet, sondern ein halbes Jahr später, ein Jahr später. Und ich kann das immer wieder hinausschieben. Das kann ich auch mehrfach machen. Bisher höchstrichterlich nicht geklärt ist die Frage, kann ich dann auch was ändern? Üblicherweise bleiben jedenfalls meine praktische Erfahrung, wollen die Rentner nicht mit Vollzeit weiterarbeiten, sondern wollen gegebenenfalls Arbeitszeit reduzieren oder sogar den Arbeitsauftrag ein bisschen ändern, weil ich sage, ich bin vielleicht eher in einer beratenden Funktion oder einer unterstützenden Funktion. Und da hat das Bundesarbeitsgericht bisher nicht zu Stellung nehmen müssen. Es gibt Landesarbeitsgerichte, die einen sehen es so, die anderen sehen es anders, dass ich mit so einem Hinausschieben keine Arbeitsbedingungen ändern kann. Ich muss eine gewisse zeitlichen Versatz haben. Es gibt eine Bundesarbeitsgerichtsentscheidung aus 2017, die sagt, 6 Wochen später dann die Arbeitszeit zu erhöhen oder verringern, das ist okay. Ich muss es aber sauber trennen. Hinausschieben auf der einen Seite durch schriftliche Vereinbarung und die Änderung der Arbeitsbedingungen. Das ist das, was wir bisher hatten. Was wir damit nicht abgebildet haben, war der aus meiner Sicht auch sehr übliche Fall, dass ein Rentner erstmal nach Erreichen der Regelaltersgrenze sagt, ich will nicht mehr arbeiten. Und 3 Monate später plötzlich merkt, dass entweder Lebenshaltungskosten und das, was ich so vorhabe in meiner Rente, tatsächlich doch noch einen zusätzlichen Erwerb ganz sinnvoll erscheinen lassen. Und dann kommt er zurück zu seinem bisherigen Arbeitgeber und sagt, jetzt würde ich gern weiter beschäftigt werden. Und dann fragt der Arbeitgeber möglicherweise einen Juristen. Also sagen wir, er fragt mich. Und dann sage ich, naja, befristen kann man nicht mehr. Weil ich kann das eigentlich nur sachgrundlos, weil ein Sachgrund, sowas wie eine Vertretungssituation oder sowas, habe ich nicht. Und das ist jedenfalls bis 31.12.2025, gibt es keine Möglichkeit, sachgrundlos jemanden nach Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn er ausgeschieden ist, sachgrundlos zu befristen. Jetzt kann ich sagen, okay, wir hatten auch bisher unbefristete Arbeitsverhältnisse, weil der typische Situation ist, und mit zunehmendem Alter wird möglicherweise eine Erkrankungssituation wahrscheinlicher. damit bin ich eigentlich in einem Standard unbefristeten Vertrag, der vorher mit der reichen Regelaltersgrenze endete. Wenn ich danach einen solchen Vertrag abschließe, geht der bis zum Tod. Außer ich habe einen Kündigungsgrund. Und das ist eher ist nicht vorhanden. Deswegen macht es die Vertragssituation bisher schwierig, das umzusetzen. Und jetzt hat der Gesetzgeber halt agiert und macht ab 1.1.26 etwas anders.
Du hast eben immer von Vertragssituationen gesprochen in dem Zusammenhang. Und einmal haben wir Arbeitsvertrag und auf der anderen Seite Tarifvertragssituation. Gibt es da noch bedeutsame Unterscheidungen?
Nein, eigentlich nicht. Also üblicherweise sind die Regelaltersgrenzen in Tarifverträgen auch geregelt und die Arbeitsverträge verweisen auf die Tarifverträge, sodass beides zusammenkommt. Mir ist jetzt jedenfalls nicht bekannt, ich kenne keinen Tarifvertrag, der sagt, ich kann im Alter nach Erreichen der Regelaltersgrenze sachgrundlos befristen. Würde, glaube ich, das Gesetz auch nicht hergeben. Seit 1. Januar 26 sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit vor, nach Erreichen der Regelaltersgrenze tatsächlich sachgrundlos zu befristen. Ehrlich gesagt ist die gesetzliche Regelung aus meiner Sicht nicht besonders gelungen. Aber, ich sag mal, den Kerngehalt kann man schon rausnehmen. Also es ist jetzt möglich, mit meinem bisherigen Arbeitgeber nach Erreichen der Regelaltersgrenze und Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein neues sachgrundlos befristetes Arbeitsverhältnis abzuschließen. Da wieder Vorsicht, erst ab Erreichen Regelaltersgrenze. Und es darf auch, das Gesetz spielt da mit verschiedenen Zeiträumen und Verlängerungsmöglichkeiten. Nach der Gesetzesbegründung ganz klar ist, ich kann einen sachgrundlos befristeten Vertrag dann schließen. Maximal dauert 2 Jahre bis zu 3 Verlängerungen. Dann sagt das Gesetz aber auch, maximal in Summe über alle befristeten Arbeitsverträge danach 8 Jahre und 12 Verlängerungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig klar ist mir das noch nicht, wie ich plötzlich einen neuen Vertrag von einer Verlängerung dann unterscheiden will. Aber sag mal, für 2026 ist es ein bisschen einfach. Wir machen ja erstmal, was definitiv geht, sind 2 Jahre und innerhalb dieser 2 Jahre bis zu 3 Verlängerungen. Das heißt, das, was ich vorhin geschildert habe, der Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geht in Rente und fällt 2, 3 Monate später auf, okay, vielleicht will ich doch nochmal mit meinem Arbeitgeber zusammenarbeiten. Das ist jetzt für den Arbeitgeber einfacher. Jetzt kann ich einen sachgrundlos befristeten Vertrag schließen.
Das Thema Fachkräftemangel haben wir eben schon gehört, ist ein Punkt. Was ist denn mit Teilzeitaufstockung?
Also der Gesetzgeber hat insgesamt noch zwei Varianten im Gepäck, die aber noch nicht beschlossen worden sind. Es gibt nur einen Gesetzesentwurf, der aber sehr, sehr interessant ist. Der eine Gesetzesentwurf ist einfach Überstundenzuschläge steuerfrei zu stellen. Ja, wird Arbeitnehmenden schon weiterhelfen, weil, wie sagte Herr Merz so schön, Arbeit muss sich auch lohnen. Das ist momentan in der Diskussion, beziehungsweise wird im Jahre 2026 wohl, denke ich mir, auch irgendwann ins Gesetzesvorhaben mit eingeführt werden. Aber noch interessanter ist die Teilzeitaufstockungsprämie. Hier will man einfach Teilzeitkräfte, weil es geht um den Fachkräftemangel, ja, was Gutes tun, damit die Teilzeit aufgestockt wird, dass also mehr Fachkräfte, mehr Know-how praktisch zur Verfügung steht. Und da sagt man, der Bruttobetrag, der daraus entsteht, der soll steuer- und sogar sozialversicherungsfrei sein. Und meistens betrifft es ja die Lohnsteuerklasse 5. Ja, überwiegend Frauen in Teilzeit, wo der Mann halt Lohnsteuerklasse 3 hat, Lohnsteuerklasse 5. Da lohnt sich Mehrarbeit kaum, weil alles für die Steuer drauf geht. Und da sagt man, hier hat man was vor, einfach diesen Bereich aufzustocken.
Also ein Stück weit Entlastung an der Stelle.
Genau. Aber wie gesagt, kommt erst Laufe des Jahres 2026. Nur ein Gesetzesvorhaben, noch kein Gesetz.
Aber jetzt bleibe ich direkt am Ball. Das Thema Entgelttransparenzgesetz. Was hat es denn damit auf sich?
Also ich habe das Thema ich verfolge das jetzt seit einem Dreivierteljahr sehr intensiv und versuche da auch permanent Werbung für zu machen. Also es gibt eine Entgelttransparenzrichtlinie der Europäischen Union, die gibt es seit 2023 und die ist umzusetzen bis 6. Juni oder 7. Juni 2026. Ich glaube, dass sie zu grundlegenden Veränderungen dazu in Deutschland führt, wie Entgelte verhandelt werden und wie sie vereinbart und wie es dokumentiert werden muss. Es steht unter der Überschrift, dass die Europäische Union den Gender Pay Gap verringern will und tatsächlich die schon seit 1957 in den europäischen Verträgen verankerte Gleichbezahlung von der Geschlechter tatsächlich umsetzen will. Es gibt in dieser Entgelttransparenzrichtlinie eine Verpflichtung, Arbeit nach objektiven Kriterien, Belastung, Kompetenzen, Verantwortung, sonstige Arbeitsbedingungen zu bemessen. Das heißt, der Gedanke von freien Entgeltverhandlungen wird geopfert, so würde ich es mal bezeichnen. Es betrifft im Wesentlichen Unternehmen größer 100 bis 150 Mitarbeiter, was eine gewisse Berichtspflicht über vorhandene Entgeltgefälle im Unternehmen oder im Betrieb angeht. Aber es betrifft auch die kleinen Unternehmen, und zwar die kleinsten Unternehmen, weil die Entgelttransparenzrichtlinie sieht einen Auskunftsanspruch beispielsweise vor, und zwar unabhängig von Arbeitnehmerzahl. Der Auskunftsanspruch sagt, ich würde gern wissen, was verdiene ich, was verdient mein Geschlecht in der gleichen Tätigkeit und was verdient im Durchschnitt das andere Geschlecht. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also der Gedanke der Richtlinie ist, Transparenz zu schaffen, um dann die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu befähigen, ihre Ansprüche geltend zu machen. Das heißt, es wird ein Auskunftsanspruch auf alle Unternehmen in Deutschland zukommen. Es wird außerdem verboten sein, zu verbieten, die Entgelthöhe preiszugeben. Also die gibt bei einigen Arbeitgebenden nach wie vor so vertragliche Regelungen, über Entgelt spricht man nicht, darf man nicht. Das wird nicht mehr zulässig sein. Und es ist vor allem auch nicht mehr zulässig, in Bewerbungssituationen zu fragen, was haben Sie denn bisher verdient? Andersrum müssen Arbeitgebende aber offenlegen, was das durchschnittliche Einstiegsgehalt ist.
Das heißt, wenn ich dich da mal unterbreche, ja. Das heißt auch bei Stellen, wie soll ich sagen, Anzeigen im weitesten Sinne, wird das dann auch ein Thema sein.
Genau, das ist sozusagen das, auf was man sich vorbereiten muss. Ich muss mitteilen, was ist das typische durchschnittliche Einstiegsgehalt auf der Stelle. Der Gedanke ist da halt, also der Gesetzgeber oder die sagt, faire Entgeltverhandlungen zu ermöglichen. Es ist dieses bisherige Informationsgefälle, soll quasi umgekehrt werden, so würde ich es bezeichnen. Und das Ganze wird massiv flankiert von Beweislastumkehren. Das heißt, es genügen relativ geringe Indizien dafür, dass ich von einer Diskriminierung ausgehe. Und ich müsste vor Gericht dann beweisen, dass meine Entgeltentscheidung oder was ich auch immer vereinbart habe, nicht diskriminierend ist. Und das wird kaum Arbeitgebenden gelingen, weil ganz häufig ganz verschiedene Motivationen in Gehaltssituationen oder in Gehaltsverhandlungen einfließen. Und wir von allen Entgeltbestandteilen reden, nicht nur von der Grundvergütung. Wir reden von Dienstwerken, wir reden von Bonusvereinbarungen, wir reden von Leistungszulagen etc. Das wird also massiv rütteln. Es wird einiges auf die Unternehmen zukommen und man muss sich vorbereiten. Also man muss sich auf seine eigenen Entgeltstrukturen muss ich blicken. Und wenn ich nach wie vor frei ausgehandelt habe und habe massive Unterschiede zwischen Männern und Frauen, dann muss ich ran. Ich muss zumindest meine Fehlstellen kennen. Und ich glaube, das wird uns nächstes Jahr und vor allem oder jetzt im laufenden Jahr 2026 und über die nächsten Jahre massiv beschäftigen.
Also mit anderen Worten, nicht mal ein halbes Jahr Zeit, um etwas vorzubereiten. Ja,
genau. Also wenn ich mir ein typisches Unternehmen, sagen wir mal 200, 250 Mitarbeitende anschaue, die einen Betriebsrat haben und eine Vergütungsstruktur auf Betriebsvereinbarung beruht, dann muss ich ja nicht nur sehen, wo sind meine Fehlstellen, also wo habe ich möglicherweise eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen, sondern ich muss das ja auch noch lösen. Jetzt kann ich natürlich alles mit Geld zuschütten, aber das ist üblicherweise fürs Portemonnaie nicht so fein, sondern ich muss anfangen zu verhandeln, wie kriege ich die Situation gelöst? Und das, wer mit seinen Betriebsräten mal Vergütungsfragen diskutiert hat, weiß, das ist nicht in 2 Wochen getan.
Ja. Gibt es aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht in diesem Kontext etwas zu ergänzen? Keine weiteren Auswirkungen?
Wir freuen uns natürlich immer, wenn gerecht und gut bezahlt wird, weil dann bekommen wir auch Sozialversicherungsbeiträge
daraus. Wir mal so.
Genau. Es gibt so Diskussionen, gerade unter den Arbeitsrechtlern von Vergütungsspiralen, die sich dann drehen. Also es gibt aus dem letzten Jahr 2 sehr, sehr prägnante Entscheidungen vom Bundesarbeitsgericht. Die eine betrifft eine Frau, die sich den Höchstverdiener oder einen der Höchstverdiener bei den Männern rausgesucht hat. Und selber unter dem Durchschnitt ihrer eigenen Geschlechtsgruppe waren. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt das LAG, Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, aufgehoben und hat gesagt, nee, so funktioniert es nicht. Und die sagten quasi, dass die Höhe, ich muss mir nur einen Mann raussuchen, der im höheren Segment verdient, und dann kippt die Beweislast. Und der Arbeitgeber konnte das nicht widerlegen. Wenn ich mir das vorstelle, dass alle Frauen das wissen, dann könnten alle Frauen sich, wir spielen einfach ins Extrem, sich das Geld auf Basis des Höchstverdieners der Männer hereinklagen. Und dann können wir uns vorstellen, was die Männer können, weil sie könnten dann sagen, der Durchschnitt der Frauen verdient ja so viel wie unser Bestverdiener. Und dann haben wir eigentlich alle aufs Maximalniveau gebracht. Das würde für die Sozialversicherung möglicherweise ein Segen sein. Das kann man definitiv sagen.
Die Beiträge sind sicher 2,26.
Das die Entgelttransparenz hilft, ja.
Das Thema Beiträge, um das nochmal anzusprechen, wir haben ja eine Veränderung auch der Beitragsbemessungsgrenzen.
Ja.
Ja, das ist ja, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja gut, die Beitragsbemessungsgrenzen steigen natürlich immer. Ja. Die Versicherungspflichtgrenze werden wir ja im nächsten Podcast nochmal besprechen, geht auch wieder drastisch hoch, sodass der Zugang zur privaten Krankenversicherung wieder schwieriger wird. Ansonsten sprechen wir in unserem Seminar noch die elektronischen Datensätze an. Hier kann man zum Beispiel, ja, haben wir auch schon die letzten Jahre rüber berichtet, den Datensatz Pflegeversicherung ansprechen, DABPV. Hier haben ja mittlerweile die Arbeitgebenden alle Rückmeldungen bekommen von der Deutschen Rentenversicherung und müssen jetzt die Differenzkinder, wie sie so schön heißen, aufklären. Also wenn man eine Differenz hat mit zwischen Mitteilung und eigenen Entgeltunterlagen, muss diese Differenz von den Arbeitgebenden aufgeklärt werden.
Das heißt, letztendlich war das letzte Jahr eher quasi Vorbereitung dafür, um jetzt Vollzug zu vermelden.
Ja, da muss man, wie gesagt, nur sagen, der Datensatz von der Rentenversicherung, der kommt, der ist nicht rechtsbindend. Das ist praktisch eine Hilfe, um einfach zu schauen, wo habe ich Differenzen. Es gibt immer ausländische Kinder zum Beispiel, die noch im Ausland leben, die von der Rentenversicherung gar nicht erfasst sind, oder Stiefkinder. Und wie gesagt, es ist eine Hilfe, das ist keine rechtsverbindliche Aussage.
Okay, okay. Mit Blick auf 2026 grundsätzlich, Frage an dich, Carsten, was nimmst du dir vor und was wäre aus deiner Sicht arbeitsrechtlicher Sicht ein ganz wichtiges Thema für 26?
Also die sonstigen Neuerungen sind ehrlich gesagt überschaubar. Ich habe mir fest vorgenommen, weiter das Thema Entgelttransparenz zu sensibilisieren. Und wir werden da an dem Thema dranbleiben. Und ich glaube, dass das ganz, wie gesagt, es wird grundlegende Änderungen nach sich ziehen. Und da wird ein großer Bedarf an Wissen und an Beratung entstehen. Und ich glaube, es wird auch zu einer gewissen Verunsicherung führen. Und ich glaube, das ist wirklich für mich das Thema 2026.
Vielen Dank an dich und dann herzliche Grüße nach Dresden. Stefan,
vielen Dank.
Wie sieht das aus deiner Sicht aus, sozialversicherungsrechtlich? Was ist noch 26 drin und was wünschst du dir?
Ich wünsche mir das schon die letzten Jahre. Ich wünsche mir einen Mut, mutig sein, Mut zur Reform. Wir müssen eine Veränderung einfach haben in der Sozialversicherung, um hier die Finanzierung auch über die nächsten Jahre und teilweise Generationen hinzukriegen. Hier muss was passieren und jede Reform bedeutet auch Einschnitte, das muss jedem klar sein, aber man muss den Mut haben, diese Reform mal anzupacken. Und das würde ich mir wünschen für 2026, dass wirklich jeder mutig ist.
Also nicht nur Dinge hinauszögern,
genau,
oder darauf warten, ja, dass etwas passiert. Okay, vielen Dank, Stefan, auch für deinen Besuch hier. Das war's für heute, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt zum Thema Jahresarbeitsentgelt. Vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikkklassik.de oder verlinken Sie uns auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Bis dahin, alles Gute, bis demnächst.